Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Zu Gast sind hier heute eine ganze Menge Autoren, zum Beispiel Hedwig Richter mit ihrem Buch Demokratie, eine deutsche Affäre nennen sie das. Und das ist ein bemerkenswert optimistisches Buch, muss ich sagen. Irgendwie scheint die Demokratie zu siegen. Da sind Sie ganz überzeugt. Sind Sie einfach so eine Optimistin oder sind Sie auf diese Idee gekommen beim Arbeiten?
Ja, ich bin schon sehr stark auch beim Arbeiten auf die Idee gekommen. Denn die Faktoren, die wir heute haben, also ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber es gibt so ein paar Opportunitätsstrukturen, die günstig für Demokratie sind und die sehen momentan sehr, sehr gut aus, auch wenn vor allem Intellektuelle gerne Krisendiskurse schüren. Zum Beispiel ist der Wohlstand was unwahrscheinlich Wichtiges, damit Demokratie funktioniert. Ganz toll ist ja The Pursuit of Happiness, um hier das Glück einzuknüpfen, diese alte Formel aus der amerikanischen Demokratie und eben nicht, wir schreiben euch das Glück vor, wie das im Staatssozialismus beispielsweise war, sondern eine Demokratie soll den Menschen die Möglichkeit geben, glücklich zu werden. Und ich denke, dass wir heute sehr, sehr gute Gegebenheiten haben und was damit am wichtigsten ist, alle Umfragen zeigen, dass die Menschen in einer überwältigend großen Mehrheit zufrieden sind. Also gegen alle Krisendiskurse, die Menschen sind zufrieden. Die haben nicht das Gefühl, dass sie hier in der Welt leben, die kurz vor dem Untergang ist und vor Ungerechtigkeit schreit.
Ich habe vorhin schon gesagt, ich fand es fast verblüffend optimistisch. Mich hat aber auch, also mich hat eine Menge an dem Buch verblüfft. Und das fing schon mit dem Titel an. Eine deutsche Affäre, nennen Sie die Demokratie. Affäre im Sinne von Staatsaffäre, Affäre im Sinne von Liebesaffäre oder wollen Sie damit sagen, naja, ist flüchtig und auch irgendwann wieder rum?
Also in diesem ganzen breiten Spektrum, das ist tatsächlich Demokratiegeschichte auch. Demokratiegeschichte ist unwahrscheinlich widersprüchlich auch und Demokratie ist auch immer krisenhaft. Also wenn ich optimistisch bin, muss ich immer hinzusagen, natürlich gibt es Krisen. Krisen sind wichtig für Demokratie. Auch die Kritik ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir die Probleme sehen, die es natürlich gibt. Mir ist auch sehr wichtig gewesen, eben dieses deutsche Affäre, dass es tatsächlich eine reiche deutsche Demokratiegeschichte gibt. Und anders als wir oft denken, beginnt eben diese Geschichte nicht erst 1945, sie beginnt auch nicht erst mit der Weimarer Republik, sondern die Demokratiegeschichte ist eigentlich eine verblüffend international parallel verlaufende Geschichte des nordatlantischen Raumes.
Und eine sehr leidenschaftliche Geschichte, oder? Es ist so ein, also Sie schreiben, andere Historiker würden dann vielleicht ein Buch schreiben über eine Ideengeschichte der Demokratie oder Parteiengeschichte. Sie schreiben eine, ja fast eine Emotionsgeschichte.
Ja, die Emotionen spielen eine ganz große Rolle, wobei ich auch da interessant fand, dass Demokratiegeschichte nicht unbedingt diese Revolutions- und Heldengeschichte ist, wie wir sie oft erzählen, vor allem für das 19. Jahrhundert, von Revolution zu Revolution. Manchmal habe ich fast den Eindruck, was früher die Schlachtengeschichte war, wurde dann abgelöst, seit wir uns als Demokratien verstehen, durch die Revolutionsgeschichte. Die ist viel, viel reicher, die Demokratiegeschichte. Revolutionen spielen natürlich eine ganz wichtige Rolle.
Aber die sind schwer überschätzt, wenn ich sie richtig verstehe, die Revolutionen.
Ich würde eher sagen, die Reformen sind völlig unterschätzt.
Oder und so.
Sobald wir die Reformen mit in den Blick nehmen, zum Beispiel der Sozialstaat, der ja eine ganz, ganz wichtige Grundlage unserer modernen Demokratien ist, und dann kommen auch ganz, ganz andere Heldinnen und Helden in den Blick. Also wir sehen dann zum Beispiel jemand wie Bettina von Arnim, die eben für Mitleid plädiert, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die den König anschreibt und ihn auf die Armut aufmerksam macht und sagt, das ist doch die Aufgabe eines Staates. Wir sehen dann großartige Frauenvereine, die eben sagen, dass eben wieder Kinderarbeit, das ist ein Problem, wir müssen das in den Griff bekommen. Wir sehen auch interessanterweise Fabrikanten, die selber das als Problem sehen, das dann in die Landtage einbringen. All das findet oft schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts statt. Dort finden auch Wahlen statt, auch das gehört dazu. Und wenn wir bei den Gefühlen sind, ist eben noch wichtig, zu Beginn des 19. Jahrhunderts war diese Idee von Demokratie oder auch Partizipation oder Republik, das war oft was sehr, sehr Fernes für die Menschen und das wurde oft von oben installiert. Das fand ich auch eine verblüffende Erkenntnis, dass oft Eliten das waren, die das
befördert. Ist eine weitere Überraschung an Ihrem Buch, ja. Sie haben jetzt gerade so das Mitleid betont als Triebfeder der Demokratie. Ijoma Mangold, Sie mit Ihrem Buch Der innere Stammtisch, Sie haben vorhin schon so ein bisschen beschrieben, wie Sie so miteinander ringen um Positionen und sich mit Eindeutigkeiten schwer tun. Und ich hätte den Eindruck, dass mit Mitleid Politik zu machen, mit überhaupt Gefühl politisch argumentieren zu wollen, dass das heute nicht mehr so richtig en vogue ist. Da gilt man irgendwie als irrational, oder? Wenn man mit Gefühlen kommt.
Naja, eine Emotionsgeschichte der Demokratie überzeugt mich total, weil ich der Meinung bin, und das versuche ich im Buch zu beschreiben, dass es gar nicht so sehr um die Meinung geht, sondern eher um die Meinungsbildungsprozesse. Und da neigen wir dazu, in der Art, wenn wir nach außen treten, mit dem Mikrofon vor dem Mund wie hier, immer so zu tun, als hätten wir quasi fest umrissene Meinungspositionen, die das Ergebnis rationalen Nachdenkens sind, nachdem man sich allseitig informiert hat, die Pro- und die Kontra-Argumente abgewogen hat, und dann hat man sich für die überzeugende Position entschieden. In Wahrheit wissen wir natürlich, dass unsere eigenen Meinungsbildungsprozesse anders ablaufen. In der Regel wissen wir vorher schon, wo wir am Ende rauskommen, und wir munitionieren uns dann gewissermaßen mit guten Argumenten für unsere Position.
Um das dann gut vortragen zu können.
Um das dann gut vortragen zu können und quasi so eine ordentlich gepanzerte Identität vor sich herzutragen, die nennt man dann politische Überzeugung. Und die Leute verbeugen sich immer so, weil sie denken, eine politische Überzeugung ist etwas besonders erhaben, moralisches. Aber ich finde, eigentlich das Heroischere wäre zu sehen, die ganze Widersprüchlichkeit des Schmutzes und Dunkle, aus dem unsere Meinungen emporgehen. Die sollen dann geläutert werden, unbedingt in der Auseinandersetzung, im Widerspruch, im Streit und so weiter. Aber ich finde, wir verdrängen vor uns selber und vor anderen zu sehr den Bauch, aus dem das alles entsteht.
Das heißt, wir haben das vielleicht gar nicht so sehr im Griff, was wir denn eigentlich wollen, was wir denn eigentlich meinen. Das ist so die Rolle der Emotionen. Aber ich hatte Sie gefragt, ob das nicht heute so ein bisschen im Verruf ist, wenn man mit Emotionen politisch argumentiert. Sie beschreiben jetzt den Mechanismus, aber ist das gut? Oder würden Sie auch sagen,
ich möchte weniger Emotionen? Auf keinen Fall. Ich möchte, wenn ich ein wenig kritisiere, dass man sonst die Vernunft absolut verabsolutiert, dann will ich doch nicht ins Gegenteil fallen, indem ich jetzt die Emotionen verabsolutiere. Das ist eine rein aufklärerische Perspektive. Es geht nicht um eine Verherrlichung. Im Gegenteil, ich glaube sogar, der Blick auf den emotionalen Untergrund, aus dem unsere Meinung, Überzeugungen und Weltanschauung entstehen, der soll schon auch der besten Form der Aufklärung, nämlich der Selbstaufklärung, dienen.
Dieses Emotionale, Frau Richter, taucht bei Ihnen ja auch auf in Form der Skandalisierung. So, das ist so ein Gemeinplatz zu sagen, irgendwie heute so im Zeitalter der digitalen sozialen Netzwerke etc., das sei das Zeitalter der Skandalisierung. Aber eigentlich habe ich beim Lesen Ihres Buches begriffen, die Skandalisierung ist schon deutlich älter und was deutlich Positiveres. Die treibt genauso wie das Mitleid die Demokratie voran? Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich können Skandale auch problematisch sein. Aber die Geschichte der Armut ist beispielsweise auch in ganz vielerlei Hinsicht eine Geschichte der Skandalisierung von Armut. Ich nehme als Beispiel das Kaiserreich. Da haben wir ja bald ein Jubiläum. Und wir kennen diese Bilder von diesen dunklen Wohnungen, von der großen Armut. Immer wenn das Kaiserreich aufpoppt, wird diese entsetzliche soziale Ungerechtigkeit dargestellt. Aber den Menschen ging es damals tatsächlich so gut wie noch nie zuvor. Um 1900 waren die Reallöhne wahnsinnig gestiegen, die hatten Hungersnöte, waren vollkommen außer Blick geraten. Und das war auch der Skandalisierung zu verdanken. Und nicht nur das, obwohl es den Menschen so gut ging wie noch nie, wurde dieser Zustand jetzt plötzlich skandalisiert. Zum Beispiel diese Schwarz-Weiß-Fotos von den Wohnungen waren erstmals möglich, weil es eine neue Fototechnik gab. Und plötzlich stand es überall in den Zeitungen und die Bürger haben gesehen, um Gottes Willen, so leben diese Menschen. Und obwohl es eigentlich besser war als früher, war das ein Skandal und es gab ganz, ganz große Wohnungsreformen, die das eben dann noch mehr verbessert haben.
Und das ist ein Effekt, den kennen wir ja bis heute. Vor ein paar Jahren erst hat sich politisch in Europa eine Menge geändert, vielleicht nur temporär, aber es hat sich eine Menge geändert, als wir ein Foto gesehen haben von einem 3-jährigen Kind, von einem Flüchtlingsjungen aus Syrien, ertrunken am Strand. Das war auch großer Skandal, haben alle gesagt. Herr Mangold, bei Ihnen lese ich immer so diesen Gedanken, wenn alle sagen, großer Skandal, wenn sich alle einig sind, dann sind Sie aus Prinzip erstmal dagegen.
Ja, das ist mein Trotz naturell, über das ich manchmal stolpere. Aber wenn man darum weiß, dann kann man es ja vielleicht auch wieder bewusst einsetzen. Naja, ich würde sagen, wenn ich einen Gedanken aufgreifen darf von Frau Richter, was mir an Ihrem Blick auf die Demokratie sehr gefällt, ist gewissermaßen den Krisenmodus nicht als etwas Schlechtes zu verabsolutieren. Und ich finde, wir machen es uns manchmal zu leicht. Als intellektuell kritische Perspektive auf die Wirklichkeit gilt immer nur, wenn man den Zustand als einen der Krise beschreibt. Das ist natürlich inflationär und deswegen bewirkt das Wort in Wahrheit nichts mehr. Denn wenn wir sowieso immer nur und je schon immer in Krisen leben, naja, dann ist die Krise in Wahrheit die Normalität und überhaupt nichts, etwas, was zu überwunden werden muss. Das Foto, von dem Sie sprechen, ist natürlich auch deswegen ein starkes Zeichen der Gegenwart, weil natürlich das Krisenhafte sich besser bildlich fassen lässt. Das gelingende Leben, das Funktionieren, die Normalität ist viel weniger ikonologisierbar, viel weniger leicht in ein Bild zu fassen, während die Negativität der Gegenwart, die findet Sie haben es eben schon toll gesagt, ja, die Erfindung der Fotografie führt natürlich sofort zu einem ganz anderen Bewusstsein von Sozialpolitik, weil Wirklichkeit dadurch oder schlimme Wirklichkeit dadurch anders präsentiert werden kann.
Das heißt, in dem Fall von so einem Foto von einem kleinen toten Jungen, da finden Sie Skandalisierung gut?
Ich weiß nicht, ich fühle mich etwa in so eine Ecke getrieben, ob ich etwas gut oder schlecht finde. Ich versuche
Sie schreiben ja in dem Buch selber, Sie haben zu allem eine Meinung.
Ich finde es phänomenologisch interessant. Natürlich, also selbstverständlich, es kann doch nicht darum gehen, Fotos zu unterdrücken, die Wirklichkeit abbilden. Im nächsten Schritt allerdings lohnt es sich natürlich zu fragen, in welchem Kontext steht ein Foto. Wir haben ja, da sind wir medienpolitisch ja aufgeklärt genug zu wissen, dass jedes Foto kontextualisiert werden muss. Und wir wissen, wie viel Manipulation und Schindluder getrieben wird, indem Kontexte weggeschrieben werden, nicht überliefert werden. Jede Debatte findet ihren Ausgang meistens darin, dass ein Zitat zu früh abgebrochen wurde und so weiter. Also insofern bei den Bildern muss man vorsichtig sein, aber das ist kein Einwand, dass Bilder selbstverständlich eine treibende Kraft unserer politischen Debatten sind.
Mir ging es jetzt um diese Skandalisierung und da haben Sie sich jetzt in eine Ecke gedrängt gefühlt. Vielleicht war ich da auch ein bisschen gemein, weil ich natürlich schon im Hinterkopf hatte.
Was wurde
denn
skandalisiert bei dem Bild?
Also ich hatte gedacht, Sie hätten vielleicht den
Mitleid
Einwand
appelliert wurde.
Ja.
Ist das schon Skandalisierung, wenn ans Mitleid appelliert wird?
Das wollte ich von Ihnen erfahren, quasi, ob das so ein übertriebener Skandalisierungsprozess gewesen wäre, aber offensichtlich sehen Sie das nicht so. Nein.
Nö, ich denke dann eher an Ai Weiwei und frage mich, ob dann die künstlerische Thematisierung dieses Motivs selber dann doch schon wieder allzu ausgebufft ist.
Da geht es dann einen Schritt weiter, ja. Frau Richter?
Ja, ich finde das total einleuchtend, was Sie beschrieben haben. Das ist eigentlich eine Demokratietheorie, die Sie da bieten. Und Demokratie ist eben viel, viel komplizierter. Und das geht eben, da ist tatsächlich nicht nur einfach, die Bürger sind vernünftige Bürger und treffen eine vernünftige Entscheidung in der Wahlkabine. Das ist das Ideal, sondern die Emotionen spielen eine große Rolle. Und deswegen sind auch die ganzen komplizierten Institutionen so wichtig. Parteien sind dazu da, diese Emotionen zu bündeln, die Meinungen stark zu machen und eben klar zu machen, wofür man wählt, wenn man dann tatsächlich eine Wahl trifft und dass das eben sehr, sehr viel, dass es ein dunkles Gemisch ist, oft auch eben ein merkwürdiges Konglomerat aus Ideen und Idealen und auch aus Praktiken.
Das ist das Interessante, was wir jetzt unter Social-Media-Bedingungen erleben, dass früher Parteien diese Funktion hatten, die Gefühle, die Emotionen zu absorbieren, sie zu kanalisieren, sie damit aber auch zu zivilisieren. Und diese Funktion verlieren die Parteien immer mehr an die sozialen Netzwerke, wo dann so Erregungsgemeinschaften entstehen, die aber in keiner politischen Verantwortlichkeit stehen und deswegen gewissermaßen ihrem inneren Affen so viel Zucker geben können, dass es dann manchmal auch ins Ungute kippen kann.
Wenn ich kurz drauf gucke, wie Ihre beiden Bücher geschrieben sind, bei Ihnen, Frau Richter, das ist sehr klar. Sie haben Thesen und es ist ein thesengetriebenes Buch mit einem roten Faden, das zieht sich durch und dann erklären Sie daran die Historie. Und bei Ihnen, Herr Mangold, das ist ja ganz bewusst anders. Es ist als Tagebuch geschrieben und dadurch, Sie beobachten so jeden Tag, was passiert, was das in Ihnen auslöst, setzen Szenen gegeneinander und das ist auch durchaus widersprüchlich. Haben Sie das gemacht, weil Sie Angst vor einer eigenen These hatten im Sinne von, da kann ich mich selber gar nicht überzeugen? Oder warum haben Sie so changierend gearbeitet?
Meine Thesen zur Wirklichkeit 1:1 überhaupt nicht interessieren. Ich finde die nicht sehr spannend. Was ich hingegen hoffe zu können, ist, einen scharfen Blick auf mich selber und auf die gesellschaftliche Wirklichkeit zu haben. Und da finde ich nun viel spannender als Thesen, die Widersprüchlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Und da ist das Tagebuch ganz gut, wenn es erzählerisch vorangeht. Denn dann hat man die Vieldeutigkeit. Und das, was eben nicht einfach eine homogene Haltung ist, lässt sich dann berichten. Und das war, glaube ich, mein Versuch. Also ich kann es auch anders sagen, es geht um blinde Flecken. Und wir haben alle einen blinden Fleck, aber darüber reden wir nicht. Schon gar nicht, wenn wir Politiker sind, müssen wir immer so agieren, als wüssten wir alles. Und ich wollte den Versuch eines politischen Buches machen, wo das eigene Nichtwissen, die eigene Ungewissheit, die eigenen blinden Flecken, die eigenen Ressentiments und Affekte in den Blick genommen werden.
Das ist ja ein ganz zentraler Gedanke in diesem Tagebuch. Wie um Himmels Willen sollte ich mir sicher sein? Woher sollte ich eine Wahrheit haben? Was macht Sie so derartig viel skeptischer als die allermeisten von uns anderen?
Na, vielleicht, weil ich mich schon als einen historischen Menschen bezeichnen würde. Und wenn ich zurückschaue in die überlieferte Schriftkultur der letzten 3000 Jahre, dann weiß ich, dass natürlich jede Epoche immer der Meinung war, sie hätte jetzt endlich die Wahrheit erkannt und im Zeichen dieser Wahrheit müsste dann eine möglichst rigide Politik daraus folgen. Und wir wissen immer, diese ganzen Wahrheiten sind immer nur vorläufig und je mehr wir glauben, Wahrheiten verabsolutieren zu können, desto brutaler und unangenehmer für das Individuum und sein Glücksstreben fällt dann die entsprechende Politik aus.